dass Sie alle hierher gekommen sind. Und ich bin sehr froh, dass man sich mit der Aufarbeitung dieser Geschichte weiter beschäftigt. Und ich bin auch dir sehr dankbar. Du hast damals Anfang der 2000er Jahre auch geschaut, dass die medizinische Universität all das, was war, aufarbeitet. Und wir hatten sehr interessante Veranstaltungen. Und gerade jetzt nach dem Anschlag am 7. Oktober 2023 hat man gemerkt, wie sehr sich Täter-Opfer verschieben. Weil heute glaubt man, das war alles ein bösartiger Akt der Israelis. Nicht, dass die Israelis umgebracht wurden und Verbrechen gegen sie begangen wurden und sie sich dann gewehrt haben. Wenn man sich anschaut, was sich an den Universitäten in Europa und auch sonst tut und welche Stellungnahme man dazu abgibt, dass die Jungen schon schreien, from the river to the sea. Also man will eigentlich Juden auch dort, wo sie leben, vertreiben. Nur wo wollen sie es hinhaben? Sie wollen sie nicht hier haben, sie wollen sie nicht dort haben. Hat sich so wahnsinnig viel geändert gegen vorher? Wäre es nicht wieder möglich, wird einer gesagt, was einmal wirklich war, bleibt ewig möglich. Aber ich bin eben sehr dankbar und vor allem auch dir, Trixi, dass du dich da immer auch so eingesetzt hast und bemüht und dir, dass du damals schon das mit einigen sehr interessierten Kollegen verfolgt hast und das wirklich sowohl von der Universität, von der Gesellschaft der Ärzte, aber auch von Seiten der Ärztekammer und auch manchen Fachgesellschaften versucht wurde, aufzuarbeiten. Noch hat man nicht alles aufgearbeitet, weil die Verbrechen waren zu groß. Und ich nehme an, es spricht jetzt Dr. Hermann Zeitelhofer und bitte ihn zum Rednerpult. Danke.
Ja, vielen herzlichen Dank. Mein Vortrag ist in Wahrheit eigentlich zweigeteilt, auch wenn das so nicht im Programm steht. Für diese Programmänderungen müssen wir uns eigentlich entschuldigen. Also ich möchte zunächst, wie angekündigt, einen knappen Überblick über die Archivalien aus dem Archiv der Gesellschaft der Ärzte präsentieren, die Grundlage, die zentrale Grundlage der Daten des Gedenkbuches bilden. Und in einem zweiten Teil möchte ich Ihnen heute das digitale Gedenkbuch selbst zeigen, präsentieren und die Funktionsweise kurz erklären. Die zentralen Daten für unser Projekt des digitalen Gedenkbuches kommen eigentlich aus den Akten der Mitgliederverwaltung des Vereins der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Ist ein, sagen wir, mittelgroßer, sehr traditionsreicher Verein, in der Zwischenkriegszeit meist zwischen 700 bis an die 1000 Mitglieder. 1937 werden fast 1000 erreicht, 1938 sind es nur mal, wie wir gehört haben, 890. Und die Mitgliederverwaltung in so einem mittelgroßen Verein ist gar nicht mehr so einfach. Die eigentlich wenigen Daten der Mitglieder, die man erhebt, müssen doch auf unterschiedliche Weise sortiert und angeordnet werden. Also einfach mit einem Mitglied, fortlaufenden Mitgliederbuch kommt man nicht aus. Heute würde eine Datenbank genügen, aber damals sind unterschiedliche Dokumente entstanden. Das beginnt schon bei der sozusagen Aufnahme in die Mitgliedschaft im 19. Jahrhundert. Es ist ja bis heute formal so, dass bereits aktive Mitglieder Sie vorschlagen müssen, und zwar zumindest zwei aktive Mitglieder müssen ein neues Mitglied vorschlagen, damit die aufgenommen werden können im ersten Schritt. Und das war im 19. Jahrhundert häufig in Briefform, so wie hier das Beispiel der Brief, dass Dr. Sigmund Freud in die Gesellschaft aufgenommen werden soll. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gibt es diese vorgedruckten Wahlvorschläge, viele Jahrzehnte lang, von denen sich doch an die 100 Stück erhalten haben. Hier ein Beispiel des Professors für Dermatologie, Wilhelm Kerr. Ja, das wäre der erste Schritt und wirklich Mitglied wird man dann durch Wahl bei jeder Jahreshauptversammlung können Personen zu ordentlichen Mitgliedern gewählt werden. Ich zeige da gleich solche Stimmzettel her. Daneben gibt es fortlaufende Mitgliederbücher und je nach Stichjahr ab und zu gedruckte Verzeichnisse, die den aktuellen Stand der Mitglieder abbilden. Man muss ja von Zeit zu Zeit auch Aussendungen machen, da muss man wissen, wer heute Mitglied ist und wer nicht mehr. Und dann gibt es noch Mitgliederkarten und auf die werde ich dann gleich besonders eingehen. Also man wird gewählt bei der Jahreshauptversammlung, kann man gewählt werden zum Mitglied oder natürlich auch zum Funktionär. Ich habe Ihnen hier den Stimmzettel der letzten Jahreshauptversammlung vor dem Zweiten Weltkrieg 1937 mitgebracht, wo Funktionäre gewählt werden. Viele Namen sind schon vorgekommen, der Präsident Eiselsberg, auch hier der spätere kommissarische Leiter nach dem Anschluss Irtl, aber auch die jüdischen Funktionäre, Isidor Fischer hier oder der Herr Frey, der Herr Dienen, wurden gerade im Vortrag von Josef Lade und deren Schicksal genannt. Und hier so ein Stimmzettel für die Aufnahme ordentlicher Mitglieder aus dem Jahr 1949. Laut Satzungen des Vereins müssen diese Stimmzettel immer gedruckt sein. Hier ein Beispiel für diese fortlaufenden Mitgliederbücher, die von Beginn an geführt wurden. Wieder das Beispiel Sigmund Freud hier. Ja, natürlich der Eintrag, ob der jährliche Mitgliedsbeitrag gezahlt wurde, ist natürlich sehr zentral. Es gab dann aber, und erhalten sind sie für die 1920er und 30er Jahre, Karteikarten. Ich glaube, die Verwaltung im Großteil des 20. Jahrhunderts ist sehr viel mit Verwaltung, mit Karteikarte passiert, weil das natürlich ein sehr flexibles Instrument ist, ein Akt pro Person. Man kann es immer wieder neu sortieren, man kann es rausnehmen und so. Und wir haben gefunden, im Zuge des Forschungsprojektes, erst eigentlich entdeckt, die gesamte Mitgliederkartei des Jahres 1938, aber auch der Jahre davor. Und die Grundinformationen, die hier eingetragen sind, bilden auch gleichzeitig die Grunddaten des digitalen Gedenkbuches. Ich habe hier ein Beispiel des Bernhard Aschner genommen. Der Name ist natürlich immer vorhanden, eine Adresse ist immer angegeben, das ist klar. Ob das jetzt die Wohnadresse oder die Ordination ist, lässt sich nicht generell sagen und ist sicherlich in vielen Fällen auch schwierig zu rekonstruieren. Immer angegeben ist natürlich auch das Eintrittsjahr. Wann wurde die Person Mitglied in der Gesellschaft? Also diese Daten haben wir natürlich alle übernommen. Das Geburtsjahr ist schon keineswegs durchgehend angegeben, hier aber schon. Und diese Mitgliederdatei, also bitte die Basis, diese Informationen, wir haben versucht, das Geburtsdatum je nach Möglichkeit zusätzlich zu recherchieren. Das haben wir also für alle Personen und diese Karteikarten waren in zwei Stapel aufgeschlossen, also ein und in Kuverts abgelegt und auf einem Kuvert steht Austritt 1938, genauso wie es auch Kuverts für Austritt 1937 und 1936 gibt. Der Austritt 1938 war natürlich groß, aber er war letztendlich, hat sich herausgestellt, dieser Stapel war nicht vollständig. Da mussten wir uns eben wieder auch bei Barbara Sauers Projekt und bei den Daten, die dafür geschaffen wurden, bedanken, dass wir hier wichtige Ergänzungen vornehmen konnten mit Hilfe dieser Daten und außerdem Informationen über den Austrittsgrund kommt eigentlich aus eurem Projekt, also ob die Person aufgrund jüdischer Herkunft oder politischer Gründe ausgetreten ist. Interessant ist ja, dass hier zwar vorgedruckt ist, ausgetreten, das aber niemals ausgefüllt wurde, auch kein J oder so irgendwas verzeichnet wurde. Also das sind eigentlich die daraus wurden aus dieser Quelle die Grunddaten, die weitgehend überall vorkommen, bei allen 623 Personen, die die Grundgesamtheit unserer Datenbank bilden, herangezogen und in weiteren Fällen, aber natürlich in wesentlich geringerer Zahl, unterschiedlich häufiger Zahlen, haben wir weitere Materialien, ob jetzt aus dem Hausarchiv oder aus externen Quellen hinzugezogen. Zum Beispiel eingehende Korrespondenz ist im Archiv des Hauses aus vielen, vielen Jahren sehr viel vorhanden, betrifft auch das Jahr 1938. Natürlich haben auch viele Leute, die rausgedrängt wurden, jüdische Mitglieder so dann noch sozusagen ein Austrittsschreiben hinterlassen oder gesandt, teilweise eben aus wie Isidor Fischer aus England. Hier habe ich aber wir haben ja in der Datenbank natürlich nur ordentliche Mitglieder aufgenommen. Es gibt praktisch als symbolische Mitgliedschaft immer eine große Zahl an korrespondierenden Mitgliedern, die auswärts wohnen, in dieser Zeit praktisch nur mehr außerhalb des Landes. Die sind von den Maßnahmen des sogenannten Anschlusses ja gar nicht direkt betroffen. Ich habe Ihnen trotzdem ein Schreiben aus 1938 hier hergegeben von einem langjährigen korrespondierenden Mitglied, 47 Jahre steht hier, eines Mediziners aus Triest, der Anbetracht der geänderten Verhältnisse nicht mehr haben möchte, dass er als korrespondierendes Mitglied im Verein geführt wird. Also ich denke, dieses Schreiben ist wirklich als politisches Statement zu betrachten. Weitere ergänzenden Fällen in noch deutlich weniger Fällen, aber doch in einigen Fällen haben wir, wenn Teilnachlässe, meistens, eigentlich sind es nur Teilnachlässe, vollständige Nachlässe haben wir natürlich nicht, erhalten sind oder irgendwie zu uns gekommen sind. Und da würde ich Ihnen gerne eben dieses Beispiel bringen, des doch relativ bedeutenden Radiologen Gottwald Schwarz, der in der Zwischenkriegszeit sicher ein sehr, sehr eifriges Mitglied des Vereins war. Er hat zwischen 1910 und 1938 deutlich über 20 Vorträge in diesem Verein gehalten. Damit gehört er in der Zwischenkriegszeit ganz sicher zu den Spitzenreitern, was die Zahl der Vorträge betrifft. Und es gelingt ihm dann 1938 die Flucht. Er ist in New York. Und 1946 bemüht er sich selbst sehr rasch wieder um Kontakt zur Gesellschaft der Ärzte in Wien, wird auch 1946 sogar als Ehrenmitglied wieder aufgenommen, kehrt aber nicht mehr zurück, bleibt in New York und er verfasst seine handschriftliche Autobiografie auf 10 Schreibblöcken und sendet diese an die Gesellschaft der Ärzte in Wien 1955. Sie sehen hier das Titelblatt dieser Schreibblöcke, die ich 2013 hier im Keller des Hauses finden konnte. Und es gibt auch einen kleinen Text hier über ihn und diese Umstände, die Sie auf der Homepage nachlesen können. Ja. Wie mein Kollege Josef Lade schon erwähnt hat, war es eine wichtige sozusagen externe Quelle, die wir in die Biografien versucht haben zu integrieren und noch immer weiter integrieren möchten, aber bei sehr vielen Fällen schon haben, sind eben die Daten, die wiederum, Sie haben das Cover, das Buch heute schon zweimal gesehen, jetzt ein drittes Mal, ein zentrales Werk in Geschichte der Gesellschaft der Ärzte in Wien von Isidor Fischer 1938, über sein Schicksal haben wir schon gehört, aber hier sind praktisch alle Vorträge genannt, die laufend im Haus stattfinden, also mit Autorennamen, mit Titel und mit ungefährem Datum, das Monat ist angegeben und das versuchen wir zu übertragen in die Datenbank und haben es in einem hohen Prozentsatz schon gemacht. Die Arbeit könnte natürlich weitergehen. Wenn Sie diese Titel haben, finden Sie sozusagen auch können Sie auch relativ leicht den Volltext des Vortrages, ich würde jetzt das so nennen, weil die Sitzungsprotokolle wurden ja in der Vereinszeitschrift Wiener Klinische Wochenschrift dann abgedruckt. Also wenn Sie wissen, der hat im März 35 diesen Vortrag gehalten, wird das Sitzungsprotokoll wahrscheinlich im April oder Mai 35 in dieser Zeitschrift abgedruckt sein und da können Sie diesen Vortrag nachlesen. Und natürlich externe Quellen, es sind in den letzten Jahren viele so ähnliche Initiativen wie die unsere entstanden, Gedenkbücher, biografische Texte der Erinnerung an, auf biografischer Form. Und das wollten wir natürlich nicht ignorieren, sondern haben wir versucht, als Quelle zu zitieren bzw. auch zu verlinken. Ein Stück weit ist unser Gedenkbuch sowas wie eine digitale Plattform. Ich zeige nur ganz kurz die Homepage dieses mehrmals genannten Forschungsprojektes von Professor Reiter Zatlukal und Barbara Sauer. Und ich möchte im Anschluss nach meiner Präsentation, möchten wir der Frau Dr. Sauer kurz Gelegenheit geben, ein paar Worte zu ihrem Projekt zu sagen, aber auch das Gedenkbuch der Universität Wien verfolgt ja ähnliche Ziele und existiert seit Jahren und natürlich gibt es hier viele Überschneidungen, viele Mitglieder der Gesellschaft waren auch Lehrende an der Universität Wien. Es gibt von der UB, der Medizinischen Universität, den sogenannten Franz-Witten-Block, wo immer wieder biografische Abhandlungen über vertriebene Mediziner publiziert werden, auch das. Und letztendlich gibt es die unpublizierten Biografien von Medizinern, sogenannte Gedenkbücher im Josephinum, die im Rahmen einer Dauerausstellung dort vor Ort aufliegen und die so gestaltet sind, konzipiert sind, dass sie für jedes vertriebenes Mitglied ein Buch beschrieben ist, nur die Vorder- und Rückseite und der Inhalt ist leer, da könnte man selbst was ergänzen. Aber von diesen Biografien hier haben Sie wieder den Bernhard Aschner, dessen Mitgliedskartei ich gezeigt habe, haben wir auch oft zitiert. Und abschließend möchte ich mich auch bei allen Kolleginnen und Kollegen aus der Frau Professor Volzplatzer und den Josef Lade, Herwig Tschech, aus unserem laufenden Projekt bedanken, auch bei dem Forschungsprojekt von Professor Reiter Zatlukal und Barbara Sauer und natürlich bei den Fördergebern, die schon genannt wurden. Und damit möchte ich zum zweiten Teil überleiten. Seit heute Vormittag ist das digitale Gedenkbuch der Gesellschaft der Ärzte in Wien online, öffentlich zugänglich. Das ist die Homepage der Gesellschaft der Ärzte in Wien, die Startseite. Sie sehen hier rechts, das wird in den nächsten Monaten so bleiben, einen Button, eine Collage, das als Button funktioniert. Wenn Sie das anklicken, kommen Sie zur Seite des Gedenkbuches. Wir haben einen Einleitungstext, wo wir die Motivation, die Hintergründe, Kooperationspartner, Geldgeber präsentieren und uns bedanken, also nennen und bedanken. Wichtig ist sicher auch die Formulierung, das Gedenkbuch ist kein abgeschlossenes Werk und soll laufend weiterentwickelt werden. Auch ein Überblick über die Links zu den bisherigen Symposien. Sehr wichtig, speziell für die Öffnung des Gedenkbuches haben wir jetzt eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet. Wir hoffen, dass es sich Kommunikation ergibt, dass es vielleicht Hinweise gibt zu Fällen, die sehr häufig vorkommen, wo wir zu wenig Informationen haben oder Rückfragen und ergänzende Hinweise und so. Gedenkbuch@pilothaus.at. Und zum Beispiel hier könnten Sie dann weitergehen zum Online-Gedenkbuch. Es ist aufgebaut, Sie sehen eine alphabetische Leiste nach dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens der betreffenden Person. Sie können aber, wenn Sie schon wissen, wenn Sie suchen, natürlich hier auch einen Namen eingeben oder Sie können sie hier für Mediziner vielleicht wichtig, je nach Fachrichtung auswählen. Wenn man hier zum Beispiel auf Anatomie geht, für ihn haben wir ziemlich wenige Treffer, relativ wenige Anatomen waren hier drunter. Andere Fachrichtung, Frauenheilkunde, Geburtshilfe, haben wir schon deutlich mehr Treffer. Um ein wenig zu demonstrieren, gehe ich jetzt zu zwei, drei Einzelbeispielen. Ich gehe hier wieder unter den Buchstaben A zu Aschner Bernhard, dessen Mitgliedskarte ich schon hatte, um Ihnen zu zeigen, wie wir das umgesetzt haben. Also in dem Fall, ich habe es ja gesagt, gibt es auch ein Geburtsdatum. Es gibt eine Adresse, hier finden Sie gleich den Link. Sie können also den Ort besuchen. Das ist hier, wie mir Frau Professor Volzplatzer mitgeteilt hat, sind an dieser Adresse auch heute noch einige Ärzte zu finden. Ja, wir haben dann natürlich einerseits Informationen direkt aus der Karteikarte übernommen, die Zuordnung zu einer Fachrichtung allerdings sozusagen nach standardisiert nach heutigen Begriffen eingeteilt. Der Verfolgungsgrund, das ist eben eigentlich der zentrale Punkt, der aus dem Projekt Reiter-Zartl-Colsaur kommt. Sie sehen, wir haben hier die Karteikarte eingescannt, bei jedem Mitglied schon. Ich glaube, nur zwei Fälle gibt es, wo sie nicht mehr existiert. Und hier Biografie. Hier haben wir in ca. 170 Fällen haben wir eben bereits eine Biografie drin. Das ist natürlich teilweise aus anderen Quellen Literatur, aber genau das, was eh schon angesprochen wurde, was bei uns zumindest auf jeden Fall neu ist, alles seine Vorträge in der Gesellschaft der Ärzte in Wien hier werden genannt. In diesem Fall waren es 6 Vorträge. Und wir gehen natürlich zu den Quellen und hier eben auch zur Verlinkung der Seite Gedenkbuch der Universität Wien, dem Eintrag zur selben Person. Ja. Ich muss nicht zurück. Eigentlich Wilhelm Knöpfelmacher wurde schon heute schon angesprochen und ich darf hinweisen, heute im Ö1 Mittagsjournal hat Professor Cech hier das Gedenkbuch auch vorgestellt und auch diesen Fall, der ziemlich dramatisch ist, erwähnt und ich gehe auch kurz zu diesem Fall, weil Knöpfelmacher war der Sohn eines Rabbiners aus Mikulow, Nikolsburg, gleich hinter der österreichischen Grenze in Südmähren und er wird dann ein bedeutender Kinderarzt in Wien, Primarius und Karolinen-Kinderspital und außerordentlicher Professor und ist eben auch in der Gesellschaft der Ärzte in Wien sehr aktiv. Wir haben schon gehört, dass er noch am 25. Februar 1938 in eine Funktion sozusagen für eine medizinische Sektion, als Vorstand einer medizinischen Sektion in dem Verein gewählt wurde und das nicht mehr ausüben kann. Zu seinem 70. Geburtstag 1936 ist eine eigene Sondernummer der Wiener Medizinischen Wochenschrift erschienen. Also er wird hier massiv geehrt eigentlich und ich finde das Erschütternde ist, dass es in so kurzem zeitlichen Abstand folgt, die Vernichtung. Anfang April 1938 wird er gezwungen vor dem Privatsanatorium Fürth im 8. Wiener Gemeindebezirk angestachelt von einem Mob den Gehsteig zu schrubben und er begeht daraufhin Suizid. Wie übrigens der damalige Direktor des Sanatoriums Fürth, Lothar Fürth, auch dazu gezwungen wurde und auch gemeinsam mit seiner Frau Suizid beging und Lothar Fürth ist auch in der Datenbank enthalten. Ja, und hier, ich muss das nur ein bisschen auch über Knöpfelmacher gibt es natürlich schon einige Texte. Ja, ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe ein paar Fälle präsentiert, wo wir relativ viel wissen. Hier ein Beispiel für jemand, wo es uns eigentlich nicht gelungen ist, Informationen, die über die Angaben auf der Karteikarte hinaus aufzutreiben. Wir haben leider Dutzende solche Fälle und wir hoffen, dass das vielleicht auch durch die Veröffentlichung der Daten hier irgendwie ergänzt werden kann. Damit bin ich bei diesem Überblick eigentlich schon fertig. Ich möchte zum Abschluss nur eine Spezialität, was unser Gedenkbuch auch kann, hierher zeigen. Es gibt nämlich eine zweite Karte, eine Gesamtkarte von Wien. Die sozusagen die geografische Verteilung der Adressen aller 623 Opfer verfolgten und vertriebenen Mitglieder 1938 hier anzeigt. Jeder blaue Punkt repräsentiert eine solche Person. Ich klicke hier wahllos an, um zu zeigen, was es kann. Und auch so kommen Sie zu den Informationen, ja. Zum Abschluss möchte ich noch den Gender-Aspekt hineinbringen. Wir haben gehört, es waren nur 28 Frauen Mitglied, davon waren 26 jüdisch. Das wären, hier sieht man die meisten davon. Ich klicke ein Beispiel an und damit beende ich meine Präsentation. Hilda Lustig oder später Hilda Riedler Lustig, Eintrittsjahr 1917, sie war eine der acht Personen, die schon während zu Monarchiezeiten, der acht Frauen, die schon zu Monarchiezeiten in den Verein aufgenommen wurde. Und sie ist auch eines der ganz wenigen Beispiele dieser frühen Frauengeneration, die schon in die wissenschaftliche Karriere gegangen sind danach. Und das, obwohl sie 1934 zwangspensioniert wurde und 1938 in die Emigration musste, ihr gelingt auch der weitere Karriereschritt in den USA, weil die Mitgliedschaft in der American Medical Association ist zweifellos so ein Punkt. Ich bedanke mich damit ganz herzlich.
Du hast eine Frage, okay.
Betrifft vielleicht die Vorhergehende, auch den Herrn Lade. Isidor Hirtl, der eine Geschichte der Gesellschaft der Ärzte geschrieben hat, die in die NS-Zeit fiel und dessen Name dann im Band nicht mehr aufschien, nur der Name eines Nazis im Vorwort. Wie ist das? Ist einfach kein Name dort gestanden? Ist ein anderer Name ausgegeben worden? Hat wer gefragt danach, wer das geschrieben hat?
Also die Gesellschaft der Ärzte wird als Herausgeber genannt, also steht dort herausgegeben von der Gesellschaft der Ärzte. Und es hat auch Wagner Jarok eine Rezension geschrieben, ein paar Monate nach dem Anschluss. Und auch dort wird der Name Isidor Fischer verschwiegen. Und dann spricht er in dem ganzen Buch vom ersten ehrenamtlichen Bibliothekar. Also es war sozusagen tatsächlich eine Form des Verschweigens. Ja. Also man hat einfach wirklich den Namen totgeschwiegen.
Weil das ist ja in dem Sinn total schräg, weil auch wenn man diese Damnatio Memoria da praktiziert, ist das ja so, dass nicht drei Wochen nach dem Anschluss oder auch drei Monate nach dem Anschluss, nicht einmal drei Jahre nach dem Anschluss, niemand mehr weiß, wer das war. Das heißt, es wird der Name zwar explizit totgeschwiegen, aber es steht, also stelle ich mir vor, ein großer rosa Elefant im Raum, weil das muss ja jeder gewusst haben, wer gemeint ist. Mhm. Der Name war ja enorm bekannt. Ja, das war ja nicht irgendwer.
Wenn ich noch zwei kleine Ergänzungen dazu bringen darf, Isidor Fischer hat ja bei der 100-Jahr-Feier im Mai 37, also im Jahr davor, schon Auszüge aus dem Buch präsentiert. Und es ist auch so, das hat Karl Sablik in dem Buch zu 150 Jahren geschrieben, dass der Präsident Eiselsberg ein Vorwort an den Springer Verlag abgegeben hat, wo eben Dank an den ersten Bibliothekar Isidor Fischer gestanden ist und dann der Name nachträglich entfernt wurde.
Ja, danke.